Euch einen guten Morgen, wenn ich es noch nicht persönlich getan habe. Mein Name ist Friedhelm Vetter, 62 Jahre alt, verheiratet, 4 Kinder, 2,5 Enkel und fahre zwar einen gelben VW-Bus, aber bin nicht bei der Post. Bin Lehrer an der Gemeinschaftsschule in Büchen. Und ja, freue mich, dass ich mal wieder in Lauenburg bin. Und mir fiel gerade so ein, die große Verheißung von Jesus liegt ja nicht im vierstelligen Bereich. Wenn 2000 oder 3000 in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen, sondern wie wir wissen, im einstelligen Bereich, wenn 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind. Es geht um Petrus heute, und zwar um 2 Stationen in seinem Leben. Einmal den absoluten Tiefpunkt und den Punkt, das steht zwar in der Bibel nicht direkt so da, aber wo ich denke, das war die Lebenswende. Die Predigt enthält wenig Aufforderungen heute. Viele Predigten haben ja viel erhobenen Zeigefinger und Aufforderungen. Das ist heute nicht so. Aber trotz alledem, zieht eure Parallelen von Petrus zu eurem eigenen Leben, zu eurer Situation, in der ihr lebt. Ich lese den Predigttext aus Johannes 18. Die Soldaten, ihr Befehlshaber und die Männer der Tempelwache verhafteten Jesus und fesselten ihn. Zunächst brachten sie ihn zu Hannas, dem Schwiegervater von Kaiphas, dem amtierenden Hohenpriester. Kaiphas war es gewesen, der zu den Juden gesagt hatte, es ist besser, wenn einer für das ganze Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten ihnen. Dieser andere Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und durfte deshalb mit Jesus den Innenhof des hohepriesterlichen Palastes betreten. Petrus stand draußen vor dem Tor. Da sprach der andere Jünger mit der Türhüterin und sie ließ auch Petrus hinein. Die Frau fragte Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern, die zu Jesus gehören? Nein, sagte er, das bin ich nicht. Die Wachen und die Bediensteten standen um ein Kohlenfeuer, das sie angezündet hatten, weil es kalt war. Und Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Inzwischen begann der hohe Priester Jesus über seine Anhänger und seine Lehre zu befragen. Jesus sagte, was ich lehre, ist überall bekannt. Denn ich habe regelmäßig in den Synagogen und im Tempel gesprochen. Überall haben die Menschen mich gehört und ich lehre nichts hinter verschlossenen Türen, was ich nicht in der Öffentlichkeit gesagt habe. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Ein Mann der Tempelwache, der dabei stand, schlug Jesus ins Gesicht und meinte, ist das eine Art und Weise, dem Hohenpriester zu antworten? Jesus erwiderte, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann beweise es. Darfst du einen Menschen schlagen, weil er die Wahrheit sagt? Da ließ Hannas Jesus fesseln und zum hohen Priester Kaiphas führen. In der Zwischenzeit stand Simon Petrus immer noch am Feuer und wärmte sich, als sie ihn erneut fragten, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Das bin ich nicht, leugnete er. Doch ein Diener des hohen Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus ein Ohr abgehauen hatte, fragte ihn, habe ich dich nicht dort im Olivenhain bei Jesus gesehen? Wieder leugnete Petrus und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Was war dieser Petrus eigentlich für ein Typ? Wir haben es gerade gehört, Petrus und ein anderer Jünger gehen Jesus nach seiner Gefangennahme zur Gerichtsverhandlung von Weitem hinterher. Durch Beziehungen hat der andere Jünger Zutritt zum Palast des Hohen Priesters. Und das nutzt dem Petrus, er kann näher bei Jesus sein. Doch der Preis ist hoch. Er leugnet, zum Kreis der Jünger Jesu zu gehören. Ich kenne den Menschen nicht. Ich weiß nicht, verstehe nicht, wovon du redest. Wieder leugnete Petrus und gleich darauf krähte ein Hahn, heißt es bei Johannes ganz knapp. In Matthäus 26 heißt es an dieser entsprechenden Stelle, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Das war ganz sicher und ohne Übertreibung der absolute Tiefpunkt seines Lebens, aber höchstwahrscheinlich auch der alles entscheidende Moment seines Lebens. Nur weil Petrus alles andere als weinerlich. Ganz im Gegenteil. Er war eigentlich ein echter Mann, was man so als echten Mann bezeichnet. Dazu eine Führungspersönlichkeit, dynamisch, vorlaut, selbstbewusst. Seine Biografie, ein Lebenslauf. Ein schneller Blick in die Bibel reicht nicht, um alle Informationen, Meinungen und Urteile über diesen Petrus zu finden und zu ordnen. Über viele Kapitel verstreut in zahllosen Versen finden sich die Mosaiksteine seines Bildes. Seine persönlichen Daten. Vorname Simon. Sein Vater war Johannes. Sein Geburtsort Bethsaida am Nordufer des Sees Genezareth in Galiläa, nördliche Gegend von Israel. Sein Geburtstag unbekannt. Seine Konfession Jude. Sein Familienstand verheiratet. Name der Ehefrau allerdings unbekannt. Seine namenlose Schwiegermutter wird erwähnt in der Bibel. Sein Wohnort nachher war Kapernaum, auch in Galiläa, direkt am See Genezareth. Gestorben ist er wahrscheinlich dem Märtyrertod am Kreuz 65 nach Christus während der Christenverfolgung durch Kaiser Nero in Rom. Sein beruflicher Werdegang. Sein erster Beruf Fischer, Familienunternehmen mit seinem Bruder Andreas zusammen. Berufung durch den Meister Jesus von Nazareth. Sein Beiname Kephas, das ist das aramäische Wort für Felsen, für Stein. Griechisch heißt dieses gleiche Wort eben Petrus. Dann hat er eine Umschulung gemacht, 3 Jahre lang, Lehre in der Jünger- und Meisterschule zum, in Anführungsstrichen, Menschenfischer. Die Art der Umschulung, eine Klasse mit 12 Schülern, Lernen am Vorbild, durch Beteiligung, durch Erfolg und Misserfolg, durch Erlebnispädagogik, Selbsterfahrung, Learning by Doing. Sein Schwerpunkt zusammen mit Jakobus, Johannes, Andreas bei besonders wichtigen Situationen im Leben Jesu dabei. Er war Zeuge der Verklärung Jesu auf dem Berg. Er war im Garten Gethsemane dabei. Und dann schließlich sein zweiter Beruf nach der Himmelfahrt Jesu wurde er zum Leiter und Sprecher des Apostelkreises berufen. Weitere Karriereschritte: Führung der judenchristlichen Jerusalemer Urgemeinde, Heidenmission, eigene Missionsreisen, Hauptbereiche seine berühmte Pfingstpredigt. Die erste Predigt von Nichtjuden hat Petrus gehalten, in der Kraft des Heiligen Geistes Verkündigung in Kombination mit Zeichen und Wundern, die Verteidigung der Gemeinde vor dem Hohen Rat. Aber wenn man das alles so hört, könnte man auf falsche Ideen kommen. Das, was ich jetzt sage, mag für den Bibelkundigen albern klingen. Es fehlen Hinweise in der Bibel auf ein theologisches Studium, auf akademische Titel, auf ein zweites Staatsexamen, auf berufliche Weiterbildung in Managementtechniken wie Führen und Leiten, Rhetorik, Marketing, Fundraising, Controlling. Es fehlen Hinweise auf gruppendynamische Erfahrung oder geistliche Übungen. Es fehlen Hinweise auf Soft Skills. Mit solchen Lücken im Lebenslauf hätte ein heutiger Petrus schlechte Karten für den gemeindlichen Dienst. Er wäre als geistlicher Leiter schlicht unakzeptabel, völlig unmöglich. Dazu seine offenkundigen und massiven Charakterschwächen. Eine schillernde Gestalt zwischen Größe und Größenwahn, könnte man sagen. Nach dem DISC-Profil, ich will das jetzt nicht näher erläutern, einige von euch kennen das vielleicht, war er ganz bestimmt hoch D, dominant. Und wahrscheinlich hatte er ADS. Besondere Persönlichkeitsmerkmale und Charaktereigenschaften. Petrus, ich habe es schon angedeutet, ist temperamentvoll, begeisterungsfähig, impulsiv, hitzig. Er widerspricht zum Beispiel Jesus bei dessen Leidensankündigung, was ihm den Tadel »Geh weg von mir, Satan« einbringt. Vor versammelter Mannschaft wird Petrus von Jesus regelrecht abgekanzelt, eine saftige Abmahnung vom Chef. Und dies, obwohl Petrus es doch nur gut gemeint hat. Jesus will seinen Jüngern, die ihn begleiten, in aller Eindringlichkeit seinen Weg von Leid, Kreuz und Auferstehung erklären. Es heißt in der Bibel, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tage werde er auferstehen. Bei Petrus schrillen da sämtliche Alarmglocken. Insgeheim hatten die Jünger wohl doch gehofft, Jesus werde in Jerusalem als der Messias einziehen, das endlich Ordnung schafft. Nicht nur die Befreiung vom Joch der Römer stand da ganz oben auf der Wunschliste vieler gläubiger Juden. Durch Jesus könnte sich endlich die Gottesherrschaft auf Erden ganz handfest und real durchsetzen. Mit ihm als König der Juden und allen Jüngern als Ministern. Versteht sich. Petrus ist geschockt, als er diese Ankündigung Jesu hört. In der Aufregung hat er noch nicht mal so ganz genau zugehört. Dass Jesus am dritten Tag auferweckt werden würde, ist bei ihm im Kopf offenbar nicht wirklich angekommen. Petrus hat nur gehört, vieles erleiden und getötet. Wir können uns gut vorstellen, wie fieberhaft Petrus jetzt überlegt. Um Gottes Willen, das muss doch irgendwie zu verhindern sein. Sicher gibt es dafür noch eine andere Lösung, wenn du nicht so stur bleibst, Jesus. So bitte nicht, Jesus. Bis zu diesem Moment geht Petrus nach damaligem Brauch Schritt für Schritt hinter Jesus her, wie dies alle Schüler eines Rabbis machten. Viele Gespräche fanden so beim gemeinsamen Gehen statt. Vorneweg steht der Meister, dahinter die Lernenden. Nach dieser Erklärung jedoch eilt Petrus nach vorne und stoppt Jesus. Petrus ist richtig aufgebracht und empört. Er packt Jesus am Arm, er hält seinen Meister gewaltsam fest und hindert ihn am Weitergehen. Sofort platzt er mit seiner Meinung heraus. Das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Ja, Petrus meint es wirklich nur gut. Es ist, als wollte er seinen Herrn wachrütteln. Noch ist es früh genug, um das Leiden zu vermeiden. Geh diesen bitteren Weg nicht weiter. Erspare dir und uns diese Schmach. Das darf der liebende Gott doch nicht zulassen. Und Jesus reagiert prompt und mit aller Härte. Es heißt, Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was Menschen wollen. Damit hatte Petrus nun ganz bestimmt nicht gerechnet. Warum ist Jesus auf einmal so grob, so knallhart? Jesus reagiert so heftig, wenn es um die Erfüllung des Willens Gottes geht. Da kann es eben keine faulen Kompromisse geben. Jesus hat den Satan, den Versucher, ja schon reichlich kennengelernt. Der Teufel sabotiert auf der Erde Gottes Willen, wo er nur kann. Natürlich macht er das nicht plump und ungeschickt. Er ist nämlich nicht das doofe rote Teufelchen, das vom Kasper am Ende immer eins auf die Mütze kriegt. Vielmehr verpackt er seine Hinterlist gegen Gott möglichst recht nett, damit es nicht zu offensichtlich ist. Diesmal ist Petrus dran, der doch nur einen guten Rat geben will. Die Einflüsterung des Satans klingt für uns Menschen ja erstmal ganz plausibel. Du brauchst doch nicht den schmerzhaften Weg zu gehen. Vielleicht gibt es dafür eine elegantere Lösung. Erstmal in Ruhe nachdenken, auf die lange Bank schieben. Aber Jesus durchschaut die teuflischen Pläne. Man darf dem Gegenspieler Gottes nicht einmal den kleinen Finger reichen. Sonst ist gleich die ganze Hand weg. Der hat ja schließlich nichts mehr zu verlieren. In Petrus könnte der Satan hier allerdings einen Schwachpunkt gefunden haben, um Jesus auszuhebeln. Er ist wie ein Einbrecher, der immer die schwächste Stelle in der Sicherheit des Hauses aussucht, um alles Wertvolle stehlen zu können. Gelingt es ihm, Petrus mit diesen teuflischen Krankheitskeimen anzustecken? Wie es scheint, hat es Petrus erwischt. Da kann nur noch eine radikale Therapie durch Jesus helfen. Mit harten Bandagen schafft Jesus es, seinen Schüler Petrus wieder zu Verstand zu bringen. Der wird im wahrsten Sinne des Wortes zurückgewiesen, wenn Jesus ihm befiehlt, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Das heißt, hinter mich, steh mir nicht im Weg. Eine Begebenheit, die uns ganz deutlich macht, wie Petrus ist. Petrus ist, wie gesagt, temperamentvoll, begeisterungsfähig, impulsiv, hitzig. Er steht in der Gefahr, vorschnell seinen Mund aufzumachen und voreilig zu handeln. Er will, wir kennen die Geschichte vielleicht, wie Jesus auf dem Wasser gehen. Er schlägt bei der Verklärung Jesu begeistert vor, auf dem Berg gleich zu bleiben und Hütten zu bauen. Er will sich von Jesus nicht die Füße waschen lassen. Er zieht im Garten Gethsemane das Schwert und haut dem Knecht des hohen Priesters das Ohr ab. Er beteuert steif und fest, dass er Jesus niemals verlassen wird, verleugnet ihn aber in der gleichen Nacht dann dreimal mit deutlichen Worten. Und Petrus ist nicht nur temperamentvoll, hitzig, impulsiv, sondern er ist auch immer der Erste. Er gilt im Jüngerkreis als Anführer. In allen Apostellisten, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ihr die Bibel gelesen habt, in allen Apostellisten steht er an erster Stelle. Er spricht für alle Jünger. Er betritt zum Beispiel auch als Erster das leere Grab. Das war seine Art, seine berufliche Entwicklung, seine Karriere. Aber was war mit seiner geistlichen Entwicklung? Wir wissen nicht so viel von seiner Kindheit. Dennoch, wenn man die Bibel liest, so zwischen den Zeilen, werden zwei Aspekte klar. Er hat sozusagen fischförmige Blutkörperchen. Er wächst in einem Fischerdorf und einer Fischerfamilie auf und ist mit der Fischerei vertraut. Und, das wird auch klar, wenn man die Bibel so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, es wächst mit ihm ein eifriger, aktiver, ein anpackender und begeisterungsfähiger Mensch heran. Das war seine Kindheit, seine Jugend. Er zieht um. Aus dem Fischerdorf Bethsaida zieht er dann nach Kapernaum, eine Stadt am Ufer des Sees Genezareth, an der Straße von der Mittelmeerküste nach Damaskus. Kapernaum ist einer der am häufigsten in den Evangelien erwähnten Orte. Damit beginnt er sich schon ins Zentrum des Geschehens. Und dann, als er erwachsen ist, in der Lehre bei Jesus, wird Petrus permanent mit Neuem, mit Unerhörtem konfrontiert. Erstmal bekommt er einen neuen Namen, Petrus, Simon Petrus, der Fels. Er erlebt Jesus als den Meister in der Notlage des Bräutigams bei der Hochzeit zu Kana. Er ist dabei, als Jesus das Chaos bei der Tempelreinigung anrichtet. Er muss damit klarkommen, dass Jesus feststellt, Frauen und Männer seien gleichwertig. Eine herbe Infragestellung des Judentums, aus dem Petrus stammt. Er sieht, dass Jesus nicht nur predigt, sondern auch Wunder tut. Er entdeckt im Umgang mit Gott und Jesus eine neue Dimension innigster Beziehung zwischen Vater und Sohn, wie er sie im Verhältnis zu seinem Vater Johannes vermutlich nicht gekannt hat. Sein Glaube wird zum Beispiel bei der Speisung der 5000 auf den Prüfstand gestellt. Mit diesen läppischen Broten und Fischen, 5 Brote, 2 Fische, 5000 Leute, damit hätten sich diejenigen, die das austeilen sollten, dazu gehörte er ja auch, wirklich lächerlich machen können. Petrus hatte ganz ursprünglich ein anderes Bild von seinem Meister. Durch diese Erlebnisse und Begegnung mit Jesus hat sich dieses Bild ganz erheblich geändert. In diesen ersten Lebensphasen reift die Persönlichkeit des Petrus. Sie ist eine interessante Mischung aus dem selbstbewussten, impulsiven Petrus mit profiliertem Charakter und dem von Jesus lernenden Jünger. Er bleibt bei all dem ein Mensch, der Recht haben will, der ein bestimmtes Image aufbaut, der eine besondere Ausstrahlung und großen Einfluss hat, der seine Meinung vertritt, der mutig Dinge wagt und aufs Ganze geht. Trotzdem, oder vielleicht sollte ich lieber sagen, gerade deswegen schätzt Jesus ihn offensichtlich sehr. Petrus hatte schon irgendwie eine besondere Stellung unter den Aposteln. Wie erwähnt, wenn Jesus einige von ihnen für eine bestimmte Gelegenheit ausgewählt hatte, war Petrus immer dabei und wird auch immer zuerst erwähnt. Die drei Namen Petrus, Jakobus, Johannes erscheinen mehrmals gemeinsam. Allerdings, interessanterweise, lesen wir nichts davon, dass Petrus für die anderen Jünger eine Autoritätsperson war. Jesus sagt in Matthäus 20, wenn einer unter euch der Erste sein will, eigentlich genau das Gegenteil. Er war impulsiv und energisch. Er wollte zum Beispiel auf dem Wasser laufen, zu Jesus hin. Er hat sich das zugetraut. Als Petrus sich zum Herrn bekannte und sagte, du bist der Christus, was sagen denn die Leute, wer ich sei, will Jesus wissen, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, Matthäus 16. Antwortet der Herr, dass er seine Kirche auf diesen Felsen bauen wird. Außerdem gab er Petrus die Schlüssel des Reiches der Himmel, auch Matthäus 16, mit der Zusicherung, dass das, was er auf der Erde bindet oder löst, im Himmel bestätigt wird. Seine starke Zuneigung zu Jesus führte dazu, dass er sich dem Herrn widersetzte, ich habe es vorhin erzählt, als der über sein kommendes Leiden sprach. Dafür wurde er von Jesus extrem scharf zurechtgewiesen, wir haben davon gehört. Sein starkes Vertrauen zu sich selbst ließ er erschüttern, so weit, dass er dreimal den Herrn verleugnete. Aber der Herr betete für ihn, dass sein Glaube nicht versagen möge. Seine Reue war echt und erfolgte unmittelbar. Er wurde von Jesus völlig wiederhergestellt, der ihn dann dreimal fragte, ob er ihn denn liebe. Der Herr vertraute ihm die Fürsorge für seine Schafe und Lämmer an, Johannes 21. Ich komme noch darauf zurück. An Pfingsten dann gebrauchte er diesen Schlüssel, indem er 3000 Juden sozusagen die Tür des Himmels öffnete, Apostelgeschichte 2. Danach half er auch den anderen Nationen, stellvertretend der Person des Cornelius, denen, die sich mit ihm versammelt hatten, den Zugang in das Reich der Himmel zu finden. Petrus war zuerst der Apostel der Juden, so wie Paulus hauptsächlich der Apostel der anderen Nationen war. Am Anfang der Apostelgeschichte fällt auf, wie mutig Petrus wieder ist. Aber er stürzt sich jetzt auf seinen Herrn Jesus Christus und erhält seine Kraft vom Heiligen Geist. Er wird auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis gerettet. Jesus hat ihm zu verstehen gegeben, dass er als Märtyrer sterben würde. Und er wurde dann wohl auch gekreuzigt, das wissen wir nicht genau. Und dann gab es, nachdem er diese geistliche Entwicklung genommen hat, die große Krise und weinte bitterlich. In Johannes 10 lesen wir, dass die Stimmung Jesus gegenüber beginnt umzuschlagen. Die Verfolgungs- und Tötungspläne der Pharisäer werden immer konkreter. Nach und nach lassen immer mehr Menschen Jesus im Stich, zuletzt auch seine Jünger. Matthäus 26 heißt es, da verließen ihn seine Jünger und flohen. Jesus selbst hat Petrus berufen und jetzt hält er an dieser Berufung des Petrus fest. Frühzeitig hat er ihn auf seine Berufung als Felsen für seine Gemeinde hingewiesen, doch Petrus kann noch nicht mit aller Konsequenz folgen. Er ahnt noch nicht, worum es Jesus wirklich geht. Während Jesus sein Leben aus freien Stücken hingibt, will Petrus das Leben Jesu und sein eigenes natürlich auch erhalten. Deshalb kommt es auch zur Verteidigung in Gethsemane, diese Geschichte mit dem Schwert und dem abgehauenen Ohr, und später zur Verleugnung, über die er am Ende bitterlich weint. Das war ganz bestimmt der absolute Tiefpunkt seines Lebens. Das, wofür er die ganze Zeit gekämpft und die letzten Jahre seines Lebens alles hinter sich gelassen hat, zerbricht. Jesus wird gefangen genommen, zum Tode verurteilt. Er selbst hat nicht den Mut, zu Jesus zu stehen. Seine Kraft hat ihn aus Furcht vor den Menschen verlassen. Petrus erlebt eine absolute Krise und fragt, wer bin ich eigentlich? Was habe ich getan? Unter enormem Druck zeigt sich nämlich, wie das bei uns Menschen so ist, was wirklich in ihm ist. Dass die ersten Nachfolger Jesu auch nur Menschen waren, wie du und ich, dass sie immer wieder Fehler machten, Schwächen zeigten, wird selten, denke ich, so anschaulich wie bei Petrus. Aber Petrus, vielleicht unterscheidet ihn das von mir und dir. Petrus konnte zu seinen Fehlern stehen, darüber traurig sein und daraus lernen. Und das ist sehr, sehr viel. Diese Fähigkeit und nicht sein Schwert hat ihn glaubwürdig gemacht, bis heute. Und diese Stärke machte aus Petrus den Felsen. Nachdem er diese große Krise hatte, die in den drei Worten und weinte bitterlich deutlich wird, kommt jetzt seine Chance. Liebst du mich? In einer schwierigen Lebensphase, in Zeiten von Bedrängung und Druck, zeigt sich, ob wir tatsächlich an Jesus glauben und an unsere Berufung festhalten. Eine Krise, manche von euch werden das schon durchgemacht haben, ich habe es auch durchgemacht. Eine Krise bringt uns an einen Punkt, an dem wir erkennen, wer wir wirklich sind. Aus der Krise heraus kann ich verstehen, was mein Leben ausmacht und trägt. In 1. Petrusbrief, Kapitel 1, steht darüber, also schreibt Petrus, darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Diese tiefe Erfahrung bezeugt Petrus jetzt in seinem ersten Brief. Jesus reicht ihm sozusagen ein Seil, damit er aus seinem Tief herausklettern kann. Simon, wie sieht es mit unserer Beziehung aus? Ist es eine freundschaftliche Beziehung nur oder ist es eine Agape-Beziehung, eine echte Liebesbeziehung? Eine Beziehung, die durch göttliche Liebe lebt, durch bedingungslose, einseitige, befreiende, auf andere zentrierte Liebe. Frei nach Johannes 21. Die Liebe ist das Größte. An ihr entscheidet sich alles. Nicht die Berufung ist der Maßstab, erst recht nicht die eigene Leistung oder das Versagen. Das wird in einem Gespräch zwischen Jesus und Petrus deutlich. Simon, ja genau du, ich habe mal eine Frage an dich. Liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja klar, du weißt genau, wie lieb ich dich habe. Dann pass auf meine Lämmer auf. Kurze Zeit später fragte Jesus das Gleiche nochmal. Simon, sag mal, liebst du mich? Ja klar, du weißt doch genau, wie sehr ich dich liebe, antwortete Petrus nochmal. Dann pass auf meine Schafe auf. Und dann fragte Jesus nochmal. Simon, ja, ich meine dich. Liebst du mich? Petrus hatte das Gefühl, Jesus würde ihm nicht glauben. Darum wurde er sehr traurig. Mann, Jesus, du weißt doch sowieso alles. Du weißt doch auch, dass ich dich sehr, sehr liebe. Jesus sagte wieder, dann pass auf meine Schafe auf. Nachdem er also diese Liebeserklärung ausgesprochen hat, folgt eine neue Berufung. Petrus darf nochmal anfangen. Er darf nochmal klein anfangen mit den Lämmern. Danach wird seine Aufgabe auf die Schafe in der Koppel ausgedehnt. Und schließlich darf er sie von Weide zu Weide führen. Und der letzte Punkt, wenn du aber reif wirst. Und jetzt kommt die entscheidende Veränderung. Anschließend an dieses Gespräch sagt Jesus nämlich zu ihm, als du noch jung warst, da konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo du wolltest. Aber wenn du alt bist, dann wird dich jemand anderes führen müssen. Und zwar an einen Ort, wo du nicht wirklich sein willst. Und spätestens jetzt ist nicht nur Petrus gemeint, sondern ich und du. Das heißt, als du jung warst, hast du gemacht, was du wolltest. Du lebtest deinen Charakter nach deinen Gaben, deiner jugendlichen Power. Du konntest dich auf deine Kraft verlassen und hast dir deine Ziele gesetzt. Du hast darauf geachtet, was du vor den Menschen darstellst. Als du älter wurdest, hast du einiges an überraschenden, irritierenden, krisenhaften, korrigierenden Erfahrungen gemacht. Du erkanntest deine Grenzen, die bösen Absichten deines Herzens, die Sünde, die eigenen Beschränkungen. Du wurdest mit deinem Schatten konfrontiert, mit dem Balken in deinem Auge, mit der Selbstüberschätzung, mit deiner Wahrheit. Wenn du dann aber nicht nur alt, sondern auch durch das alles reif wirst, dann nimmt dich ein anderer und führt dich dorthin, wo du nicht hin willst. Jesus bietet uns immer wieder seine Liebe an und sagt, ich weiß, ich kann mich nicht unbedingt auf deine Liebe verlassen, aber ich kann mich auf meine Liebe zu dir verlassen. Das gute Werk, das ich angefangen habe, das werde ich auch vollenden. Dein Versagen hat keine Macht über dich. Aus der Krise gehst du nicht als Zerbrochener heraus. Steig in deine Berufung ein. Wenn du anfängst, in deiner Berufung zu laufen, dann werde ich dir immer mehr anvertrauen. Du wirst nicht fragen, wer bin ich vor den Menschen, sondern wer bin ich vor Gott. Seine Berufung darf Petrus alles kosten. Aber genauso wird sie mich und dich alles kosten. Will ich mich darauf einlassen? Willst du dich darauf einlassen? Herr, segne und behüte dich, lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche